Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen. Ich gebe zu, die letzte Folge mit Oma Krause und ihrem Ausflug zum Tomatenmarkt war mehr so ein Teaser, ein kleiner Appetizer. 9 Minuten, das war ganz kurz. Heute will ich ein wenig tiefer einsteigen in diese große, mysteriöse Welt der Strommärkte. Auch Oma Krause ist wieder dabei, aber nur virtuell. In erster Linie ist hier eine Kollegin dabei, die ich ganz herzlich im Studio begrüße. Es ist Katharine Schwarz. Schön, dass du hier bist und dass es mit uns geklappt hat.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Es hat auch ein paar Anläufe gebraucht, bis wir uns hier im Studio zusammengefunden haben. Das liegt unter anderem daran, dass du in deinem Job nicht so flexibel bist, wie ich in meinen. Ich kann Homeoffice machen, ich habe flexible Arbeitszeiten. Aber du kannst deinen Arbeitstag nicht so ganz frei gestalten. Du arbeitest nämlich im Schichtdienst bei uns im sogenannten Front Office. Und jetzt erstmal die Frage, was ist das Front Office überhaupt?
Genau, das Front Office ist praktisch der Zugang von 50 Hertz an den Strommarkt. Wir handeln alle Mengen, die gehandelt werden müssen. Wir decken Day-Ahead-Up, Intraday, langfristig.
Also alle Stromprodukte, die es so gibt, aber eben auch in der zeitlichen Abfolge. Deswegen schon die Stichworte Day-Ahead, Intraday-Handel und so weiter. Wie muss man sich deinen Arbeitsplatz eigentlich vorstellen? Also wir haben hier so einen normalen Arbeitsplatz, da sind 2 Bildschirme. Du hast ein paar mehr. Wie viele Bildschirme?
Genau, also wir haben auch schon einen speziellen Tisch, eine spezielle Aufhängung. Wir haben 8 Bildschirme am Platz, 4 Rechner.
Mhm. 4 Rechner?
Genau, also jede 2 Bildschirme, 1 Rechner und da laufen unterschiedliche, auf einem Prognosen, auf der anderen das Portfolio-Management-System. Dann Outlook ist immer ganz wichtig, Fahrplan müssen wir auch checken.
Und das müssen so viele Rechner sein, wegen, damit eben ein Backup immer da ist, aus Sicherheitsgründen oder wegen der Leistungsfähigkeit?
Genau, Leistungsfähigkeit ist ein Thema und wir haben einen Funktionsrechner und machen wir den eigenen Laptop dran und dann haben wir noch 2, da sind eher so Statussachen drauf, wo wir gar nicht viel rumklicken.
So eine Schicht, die dauert wie lange?
Unter der Woche sind wir 8 Stunden, also 3 mal 8 Stunden und am Wochenende haben wir aufgeteilt auf 2 mal 12, damit die Kollegen nicht so oft am Wochenende ran müssen. Ab und zu ist in Diskussion, ob man das nicht auch umstellt auf 3, weil es ja gesünder ist, da kürzer zu sitzen, aber es ist natürlich eine Beeinträchtigung fürs Privatleben, wenn man...
Absolut. Aber ist denn am Wochenende grundsätzlich weniger los im
Stromhandel? Gegenteil.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Warum im Gegenteil?
Sonntags zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, alle Leute sind draußen, keiner verbraucht irgendwas, es wird nichts produziert. Man hat unglaublich viel Solarenergie, die an die Börse muss und da hat man gut zu tun. Man hat keinen Abnehmer und dann hat auch einen Haufen zu verkaufen.
Ja, das ist ein Thema, da sprechen wir nochmal drüber. Das ist in diesem Jahr und auch in den folgenden wird uns das ja zunehmend beschäftigen, dass wir so viel Solarstrom haben, für den es eben an lastschwachen Tagen auch gar keine richtigen Abnehmer gibt. Wie viele Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen, wie viel arbeiten denn immer so gleichzeitig in einer Schicht?
Das ist unterschiedlich. Von Montag bis Sonntag sind tagsüber 2 da, nachts nur 1 und ab 15:30 sitzt man auch alleine da.
Zum Ausgleich, und darum beneide ich euch ja, habt ihr so wahnsinnig bequeme Stühle.
Das ist, die sind toll, ja.
Wenn man in diesen Stühlen sitzt, hat man eigentlich das Gefühl, man schwebt. Mann.
Genau. Ich habe auch einen Kollegen, der hat sich tatsächlich so einen für zu Hause gekauft.
Ach, ehrlich?
Weil der so bequem ist. Aber der ist sehr teuer.
Das glaube ich. Der kostet bestimmt 10.000 Euro, oder?
Ja, ganz so viel auch nicht, aber...
Für zu Hause, aber fürs Private, im Homeoffice kann man euren Job nicht machen, ne?
Wir haben es mal für Corona getestet. Da haben wir einen kompletten Tag, also 3 Schichten abgedeckt im Homeoffice. Und manche Kollegen haben wirklich aufgerüstet. Also wer sein eigenes Büro zu Hause hat, der kann das natürlich auch machen, sich da mehrere Bildschirme hinzustellen. Aber ich habe zum Beispiel kein eigenes Büro und ich habe dann, weiß ich nicht, ich glaube 3/4 meines Esstischs, der ist 2,10 Meter lang, besetzt mit meinen Bildschirmen und habe da eine Spätschicht gemacht. Also es ist... Und wir haben natürlich gar nicht die technischen Möglichkeiten. Hier haben wir Strom, also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wir haben mehrere Systeme, Notfallsysteme, auf die wir zurückgreifen können.
Und bessere
können.
Internetverbindung vermutlich auch, ne?
Ah, das war ja nicht unbedingt. Ist auch ganz gut. Aber hier ist sie natürlich noch. Und wir haben verschiedene. Und wir haben einen Notfall-Laptop. Und wir haben ein tolles Telefon mit Aufzeichnung. Und genau.
Du hast es vorhin schon gesagt, am Wochenende ist manchmal mehr los, eben wegen der PV-Einspeisung. Wenn man bei euch ins Front Office kommt zu Besuch, sieht es immer sehr ruhig aus, sehr chillig, nicht so besonders hektisch, aber das täuscht wahrscheinlich, ne? Was sind denn so Tage, wo so richtig viel los ist?
Entweder so Tage wie Feiertage, also so ein Osterwochenende ist herausfordernd oder auch so ein Winter-, Weihnachts-Windfront kann einen schon ordentlich beschäftigen, weil dann haben wir nicht nur eben das EEG zu verkaufen, sondern meistens auch noch Redispatch dazu. Mhm. Also da müssen die Kraftwerke runtergefahren werden an manchen Stellen, damit das Netz stabil bleibt.
Und damit habt ihr dann auch zu tun?
Genau, da kommt dann eine Bestellung aus dem Control Center, die sagen hier, wir machen jetzt eine Maßnahme, ihr müsst ersatzweise den Strom besorgen. Mhm. Oder dann im Sommer letztes Jahr war sehr viel aus Polen. Da gibt es so einen Vertrag, der heißt Nothilfe für Polen. Und den haben sie fast täglich ausgenutzt und auch in Mengen. Das war also wirklich
ja, da. Ja, aber ich habe gehört, das ist in diesem Jahr auch schon wieder der Fall.
Ich hatte es noch nicht, aber ich hatte auch noch nicht ein Wochenende jetzt.
Ja, aber es kommt wieder. Gut. Es kommt wieder, genau.
Naja, wir sind vorbereitet.
Ja, warum wir als Netzbetreiber überhaupt Strom an- und verkaufen und wie du das im Einzelnen machst, darüber sprechen wir später nochmal. Aber zur Einstimmung gehen wir mit unserer Oma Krause noch einmal auf den Tomatenmarkt. Und dort spielt ein Begriff eine wichtige Rolle, der immer mal wieder in der Berichterstattung über hohe Strompreise genannt wird. Merit Order. Das kann man unheimlich schlecht ins Deutsche übersetzen. Sinngemäß heißt das so viel wie die Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit, habe ich bei Wikipedia gelesen und auf anderen Websites. Ich habe keine vernünftige Übersetzung dafür gefunden. Kennst du eine vernünftige Übersetzung dafür? Für Merit
also in
Order?
In einem Wort könnte ich das auch nicht sagen, aber Einsatzreihenfolge ist schon mal ziemlich sowas, gut.
Ne? Verdienstorden heißt es wörtlich irgendwie, aber es ist ja kein Verdienstorden. Aber man könnte auch sagen, vereinfacht gesagt, dieses Prinzip günstig kommt zuerst.
Genau, wirtschaftlich optimiert.
Der Tomatenpreis pro Kilo richtet sich danach, wie viele Tomaten Oma Krause und die anderen Händler einerseits benötigen und andererseits, zu welchem Preis die Tomatenbauern produzieren können. Nehmen wir an, Oma Krause und die anderen Einkäufer benötigen zusammen 100 Kilogramm Tomaten. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Bauern, die ihre Tomaten anbieten. Die Ökobauern bieten heute 50 Kilogramm an. Sie sind, man staune, auf diesem speziellen Markt am günstigsten. Ihre Produktionskosten und Gewinne haben sie bereits vorab erhalten, weil sie aufgrund des Ökotomatengesetzes ÖTG für jedes Kilo Tomaten 20 Jahre lang einen staatlich garantierten Preis erhalten. Dieses Geld erhalten sie aus einem Gemeinschaftstopf. Damit in diesen Topf Geld zurückfließt, werden die Tomaten sehr günstig auf dem Tomatenmarkt angeboten. Der Markt ist sogar durch das ÖTG verpflichtet, diese Tomaten zu verkaufen. Daher sind die Ökotomaten konkurrenzlos günstig. An unserem fiktiven Markttag können die spanischen Gewächshausbauern weitere 30 Kilogramm liefern, weil sie mit viel Sonne und in großen Plantagen sehr effizient produzieren. Die Holländer könnten auch 30 Kilogramm liefern, aber sie sind heute etwas teurer als die Spanier. Daher werden sie nur 20 Kilogramm los. Alle anderen, noch teureren Anbieter verkaufen heute keine Tomaten, da die Nachfrage nach den 100 Kilogramm bereits durch die Ökobauern, die Spanier und teilweise die Holländer gedeckt ist. Oma Krause bietet also bei der Versteigerung mit. Die Auktion wird dann geschlossen, wenn die Nachfrage nach den 100 Kilogramm Tomaten gedeckt wird. Wenn die holländischen Tomatenbauern ihre wenigen Tomaten jetzt für beispielsweise 1 Euro pro Kilo verkauft haben, dann ist das der finale Preis für sämtliche Tomaten. Anders ausgedrückt, auch die Ökobauern und die Spanier, die ihre Tomaten für 20 oder 50 Cent angeboten haben, bekommen 1 Euro und machen damit einen sehr guten Gewinn. Die Holländer hingegen werden weder alle Tomaten los, die sie produziert haben, noch erhalten sie eine gute Gewinnmarge. Auf diese Weise werden diejenigen belohnt, die günstig Tomaten produzieren. Nach diesem Prinzip funktioniert auch der Strommarkt. Dabei spielen die sogenannten Grenzkosten eine entscheidende Rolle bei der Preisbildung. Solar- und Windkraftanlagen haben keine Grenzkosten, weil jede Kilowattstunde ohnehin vergütet wird und es kaum einen Unterschied macht, ob sie nur eine Stunde am Tag Strom erzeugen oder 5 Stunden. Atomkraftwerke haben ebenfalls relativ geringe Grenzkosten. Sie laufen schon sehr lange, die Investitionen sind abgeschrieben, die Brennstoffkosten niedrig und die Kraftwerke sind darauf ausgelegt, kontinuierlich Strom zu liefern. Bei anderen fossilen Kraftwerken fallen jedoch Grenzkosten in unterschiedlicher Höhe an, weil sie für den Einkauf von Kohle, Erdgas oder Öl außerdem für CO2-Emissionszertifikate Geld bezahlen müssen. Und sie brauchen viel Personal zum Betrieb der Kraftwerke. Aus diesen unterschiedlichen Grenzkosten ergibt sich eine bestimmte Reihenfolge, welcher Strom aus welchen Kraftwerken an der Strombörse zum Zuge kommt. Das ist der sogenannte Merit-Order-Effekt, die Einsatzreihenfolge von Kraftwerken. Bisher war die Reihenfolge, analog zum Tomatenbeispiel, so: erneuerbare Energien, Atomkraft, Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Öl. Da die Preise für CO2-Emissionszertifikate seit 2017 um über 300% gestiegen sind, haben Gaskraftwerke in der Einsatzreihenfolge die Kohlekraftwerke häufig bereits überholt. Denn bei der Verbrennung von Gas entsteht deutlich weniger CO2 als bei der Verbrennung von Braun- oder Steinkohle. Es ist also klimafreundlicher. Weiterer Vorteil: Gaskraftwerke lassen sich schneller hoch- oder runterfahren. Sie können schneller reagieren aus Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt. Auch das hat Einfluss auf die Grenzkosten. Diese Systematik führt dazu, dass die klimaschädlichen Braun- und Steinkohlekraftwerke ihren Strom immer häufiger nicht an der Börse verkaufen können. Mit jedem Windrad und jeder Photovoltaikanlage, die ans Stromnetz angeschlossen wird, nimmt dieser Trend tendenziell zu. Die fossilen Kraftwerke werden in Zukunft immer häufiger nur dann zum Einsatz kommen, wenn die Erneuerbaren nicht genug Strom produzieren. Allerdings ist dies kein linearer Prozess. Wenn Ende 2022 die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, wird es übergangsweise eine Renaissance der Kohlekraftwerke geben. Bis dahin können gar nicht genug Erneuerbare gebaut werden, um den Anteil von etwa 10% Atomstrom zu kompensieren. Schon gar nicht, wenn Wolken den Himmel verdüstern und die Windräder bei Flaute stillstehen.
So, jetzt haben wir über dieses Prinzip schon gesprochen, aber lassen Sie erstmal reden über die Börse. Also die Strombörse ist ja nicht wie so ein Markt, wo man hingeht und dann mit einem Wägelchen und Tomaten kauft, sondern die sieht ganz anders aus. Es gibt die Strombörse in Leipzig, die EEGIX und die EPEX Spot in Paris. Aber das ist ja auch nicht mehr so, wie das früher so in Filmen waren. Da laufen Händler rum mit Zetteln und schreien wild durcheinander. Sind das richtige Orte, diese Börsen, oder ist das was rein Virtuelles, was nur in den Computersystemen existiert?
Inzwischen rein virtuell. Also ich weiß nicht, ob Strom jemals, also ich habe es noch nicht erlebt, Strom jemals so gehandelt wurde mit Zettelchen und so. Wir haben die EEX in Leipzig, da sind wir langfristig am Beschaffen.
Also langfristig heißt bei uns, also nicht von heute auf morgen.
Genau, aktuell kaufen wir für 2026
ein. Strom ein, okay.
Genau. Mhm. Und an der EPEX machen wir Day Ahead.
Wenn das sind die EPEX ist, die in Paris sitzt,
genau.
Oder ihren Hauptsitz da hat, aber die ist ja eigentlich gar nicht in Paris.
Genau, die ist. Und genau, wenn die EPEX ausfällt, dann handeln wir auch noch an der Nordpol. Mhm. Das sind die nordischen Länder vertreten.
Also die allen skandinavischen, genau. Ländern. Das war auch die erste Strombörse, die es mal so gegeben hat. Ja. Und die EEX in Leipzig ist eben für das Langfristige. Okay. Und bei diesen Börsen habt ihr dann irgendwie ein persönliches Gegenüber dort sitzen?
Nee, man weiß überhaupt nicht, mit wem man da handelt. Man gibt das alles anonym. Ich gebe meine Mengen ein und wer die dann nimmt.
Weiß man nicht. Wir haben ja vorhin schon über diese Bildschirme gesprochen, die du vor dir hast, diese 8 Bildschirme. Sagen wir mal, wir müssen jetzt nicht alle 8 durchgehen, aber was sind denn so die wichtigsten Informationen, die auf diesen Bildschirmen zu sehen sind und die du brauchst, eben um Strom anzukaufen und zu verkaufen?
Also dann würde ich sagen, ich fange mit dem Portfolio-Management-System an. Das habe ich auch direkt auf dem Bildschirm, der mir am nächsten ist und den ich am besten sehen kann. Da kommen alle Bestellungen rein. Also jetzt die EEG-Mengen werden automatisch im 15-Minuten-Takt eingespielt. Wenn Redispatch-Maßnahmen sind, kommen die da auch rein. Dann haben wir noch CGS-Mengen, die gehen automatisch.
CGS-Mengen heißt?
Combined Grid Solution.
Ach so, das ist das, was über unseren Interconnector nach Dänemark reinkommt. Das geht separat.
Okay. Das hat, genau, das hat, wenn da Kapazität drauf ist, dann kommt das auch zu uns und wir springen das an die Börse. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Börsenoberfläche auf dem Bildschirm direkt daneben. Das heißt, ich sehe die Menge und dann kann ich mir die auch entweder per Knopfdruck ziehen oder ich stelle sie einzeln ein, also manuell. Als nächstes kriegen wir ein Portfolio-Management-System, was das auch automatisch handelt, weil an der Börse sind inzwischen hauptsächlich Roboter unterwegs.
Aha.
Und
was heißt Roboter? Also die Roboter?
Die greifen Menge ab, also aus diesem Management-System, generieren eine Order draus, stellen das automatisch ein, passen den Preis an. Also man merkt auch schon, ob man gegen einen Roboter kämpft oder gegen einen echten Menschen.
Aber diese Roboter arbeiten hoffentlich nicht autonom.
Ja, das hoffe ich auch. Nee, genau, da sitzt jemand. Also mal vorher überlegt man sich ein Konzept, wie man das Ding steuern möchte und dann passt man das wahrscheinlich auch kontinuierlich an.
Also da ist auch künstliche Intelligenz quasi im Einsatz. Mhm. So, jetzt größern wir mal zwei Sachen auf. Wir fangen mal an mit dem Thema 50 Hertz. Was verkaufen wir eigentlich für Strom? Ich meine, wir sind ein Stromübertragungsnetzbetreiber. Unsere Aufgabe ist es nicht, mit Strom zu handeln. Wir bieten auch keine Stromprodukte draußen an, sondern der Strommarkt ist unbundled, also er ist getrennt nach Erzeugung, nach Transport und nach eben Vertrieb. Wir sind nur für den Transport zuständig. Trotzdem verkaufen wir Strom. Warum machen wir das? Für wen stellvertretend verkaufen wir Strom?
Also bis 2010 war es so, dass das EEG von uns als Band geliefert wurde an die Stromversorger und ab 2010 gab es die EEG-Umlage. Da habe ich auch angefangen, in dem Job zu arbeiten im Februar. Und da gab es eben durch diese Umlage die Verpflichtung, dass die Übertragungsnetzbetreiber die eingespeisten EEG-Mengen an die Börse bringen müssen. Damals war es hauptsächlich Windstrom, weniger Solar. Und ich glaube, 2012 kam die Direktvermarktung dazu. Das heißt, die Leute, die Windfarmer, die konnten sich entscheiden, ob sie den Strom weiter von 50 Hertz oder von den anderen ÖNBs vermarktet lassen oder ob sie
in die Direktvermarktung
gehen. Genau.
Muss man vielleicht noch mal ein kleines bisschen erklären. EEG-Vergütung, also die Einspeisevergütung, das sind feste Tarife. Die Leute, die zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach haben, die kriegen dann eine feste Einspeisevergütung. Und das, was da eingespeist wird, wird für uns an die Börse gebracht. Bei der Direktvermarktung ist es so, dass die Erzeuger quasi ein Vermarktungsunternehmen sich raussuchen können, mit denen Verträge machen. Die vermarkten dann den Strom für die Erzeuger. Und da gibt's dann so ein bisschen so einen kleinen finanziellen Anreiz, eine Marktprämie, dass die das auch machen. Also die profitieren dann eben von hohen Strompreisen, leiden etwas darunter, wenn die Strompreise sehr niedrig sind. Da werden sie so ein bisschen bestraft dafür. Mhm. Aber insgesamt muss man sagen, geht es für die Windenergieproduzenten ganz gut aus, dass sie diese Marktprämie haben.
Genau, ich glaube, der Hintergrund war auch ein bisschen, dass man negative Strompreise sich erhofft hatte, dass sie dann geringer werden, weil es sich für die dann nicht mehr lohnt, die Anlagen laufen zu lassen.
Also wir sind zuständig für den EEG-Strom, also der eine Direktvergütung bekommt. Du hast schon gesagt, das ging eigentlich erstmal mit dem Wind los, aber heute hat sich das umgedreht. Das sind hauptsächlich...
Genau, jetzt wird von den ÖBs über 50% der PV vermarktet, weil das meistens sind kleine Anlagen, die sind nicht steuerbar. Die gehen dann direkt über den ÖNB und die großen Windfarmen, die sind sogar verpflichtet, ab 100 kW in die Direktvermarktung zu gehen. Und,
aber bei den PV-Anlagen ja auch, glaube ich, ab 100 kW, ne, müssen auch in die Direktvermarktung inzwischen gehen.
So das viele.
Wird auch nochmal an der Schraube jetzt ist ja gesetzlich gedreht worden. Das wird auch ein bisschen angezogen. So, jetzt ist das ja trotzdem ganz abstrakt. Also ich habe jetzt ein Häuschen. Auf dem Haus ist eine Photovoltaikanlage. Die Sonne knallt aufs Dach. Ich habe so ein paar elektrische Geräte im Haus, aber die verbrauchen gar nicht so viel Strom, wie meine Anlage erzeugt. Ich speise also in das Netz ein. Wie kommt der Strom, den ich da als Überschuss auf meinem Hausdach erzeuge, wie kommt der zu dir, dass du den verkaufst?
Also wir haben mehrere Anbieter für Prognosen und die rechnen aus, wie die Einspeisung in Zukunft sein wird. Also wir kriegen das immer für mehrere Tage im Voraus, kümmern uns aber eigentlich immer nur um den nächsten. Und die sagen dann, es wird morgen mit 3000 MP eingespeist, Solar. Und dann sehen wir eben diese Spitze, die Kurve. Und das teilen wir auf in Stunden, bringen das an den Day-Ahead-Markt an die Börse und verkaufen das dann für den nächsten Tag.
Du kannst aber nur das verkaufen, was in unserem Netzgebiet anfällt, ne? Also 50 Hertz aus Deutschland und Hamburg oder also noch darüber hinaus?
Früher war es so, dass wir zonenscharf das verkauft haben. Und jetzt wird das so ein bisschen ausgeglichen. Verteilt unter den ÖNBs.
Okay, also etwas regelzonenübergreifend wird das dann quasi geben.
Das nicht, also früher hatten wir den ganzen Wind und die anderen hatten nur PV und jetzt wird das ein bisschen.
Weil es im Süden natürlich viel mehr PV-Aufkommen gibt, helfen wir uns da untereinander quasi. Okay. Und also dann wird sozusagen die Prognosen, die werden in so Scheiben dann aufgeteilt und sind das die gleichen Das ist ja nicht so eine Wetterprognose wahrscheinlich wie bei mir auf dem Handy von
Kachelmann. Das ist schon ähnlich schlecht, muss ich sagen.
Ist ähnlich schlecht, okay.
Also es kommt eigentlich nie so, wie es vorhergesagt war. Und dann müssen wir natürlich untertags nochmal nachschärfen. Und auch diese Stundenprodukte sind ja ungenau, weil die Solarkurve steigt ja steil an. Und man kann immer nur den Durchschnitt handeln. Das heißt, die ersten 2 Viertelstunden habe ich dann, je nachdem, ob man absteigend ist oder aufsteigend, zu viel oder zu wenig verkauft. Und das muss ich dann noch am Viertelstundenmarkt nachschärfen. Und dann komme ich ins Intraday. Und da sieht das Wetter dann plötzlich doch wieder anders aus. Der Schnee liegt noch auf den Anlagen, ist nicht weggetaut. Oder es kommt irgendwie eine Hochnebelfront und plötzlich ändert sich ganz viel. Und das muss man dann am Intraday-Markt.
Also der Handel fängt quasi so einen Tag vorher an, also im Day Ahead, ne, da wird dann schon aufgrund dieser relativ ungenauen Prognosen schon verkauft, aber mit einem gewissen Restrisiko.
Genau. Also die sind schon ganz okay, die Prognosen, aber jetzt halt nie so, dass man sagt, ach, dann lehne ich mich am nächsten Tag zurück. Das hat ja wirklich genau gestimmt. Kommt eigentlich nie vor.
Kommt nicht vor, okay. Ja. Sind das denn die gleichen Prognoseinstrumente, die ihr da habt, wie die Systemführung? Weil ihr handelt mit Strom als, sagen wir mal, als virtuellen Produkt. Am Ende ist es ja so, dass das Stromsystem als Ganzes, das ja physikalisch, elektrotechnisch verarbeiten muss, das ist die Systemführung zuständig. Arbeiten die mit, ist nicht genau die gleichen Systeme, sodass ihr da sozusagen...
Die beziehen das in ihre Rechnungen auch mit ein und gucken, ob es Engpässe gibt, wie doll weht der Wind, müssen wir was an den Leitungen machen.
Gut, also am Tag vorher geht das los mit dem Handel und dann am Intraday, das ist eine Viertelstunde quasi vor Lieferung, sozusagen vor Echtzeit, geht das weiter bis wie viele Minuten vor Echtzeit sozusagen?
5 Minuten vorher.
Geschäft gemacht.
Dann muss man das noch anmelden, rechtzeitig, damit auch alle wissen, wo der Strom lang soll.
Und dieser Handel, also es sind dann Stundenprodukte oder Viertelstundenprodukte, die ihr da...
Ich kann sowohl Intraday-Stunden als auch Viertelstunden handeln.
Wie machst du das? Also wenn ich jetzt, inzwischen kann ja jeder an der Börse mit dem Handy irgendwie spekulieren. Du hast da so eine Trading-App da und dann kannst du da Aktien kaufen, verkaufen und so. Sitzt du da und guckst da immer drauf und drückst dann irgendwie aufs Knöpfchen und jetzt noch eine Schippe Strom drauf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es kommt auf die Mengen an. Wenn die relativ klein sind, dann würde ich das eher kurzfristig machen. Und wenn ich halt Riesenmengen habe, also was weiß ich, 500 MW oder so, dann fange ich schon vorher an, in kleinen Stücken mal die Stunde da in ein paar Stunden voraus zu handeln, damit ich nicht, weil wenn ich 500 auf einmal reingebe, dann beeinflusse ich den Markt auch. Vielleicht auch in eine ungünstige Richtung. Ich weiß auch nicht, wie sich die Preise kurz vorher entwickeln. Also meistens wird es dann ein bisschen extremer. Und deswegen, wenn ich große Mengen habe, fange ich früh an. Wie gesagt, ein paar Stunden im Voraus vielleicht. Und je näher ich drankomme, desto näher muss ich natürlich an mein zu erreichendes Ziel kommen.
Und die Zuschläge, die erfolgen in welchen Abständen? Eben nach diesem Prinzip, diesem Merit-Order-Prinzip, das greift ja quasi fortlaufend. Ne? Also am Day-Ahead-Markt erfolgen die Zuschläge auf dieser Basis. Aber wie, einmal täglich oder wie oft wird sozusagen der Markt da geschlossen und werden Zuschläge erteilt?
Also die Auktion geht früher auf, man kann auch schon Tage im Voraus sein Gebot abgeben für einen bestimmten Tag, aber um 12 Uhr schließen die Orderbücher, dann macht die Börse eine ziemlich komplizierte Rechnung, das dauert dann so 50 Minuten und wenn man Glück hat, hat man nach 50 Minuten ein Ergebnis und das dann eben auf Grundlage der Merit-Order-Liste, also da, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, kommt der Market-Clearing-Preis zustande, also der Markträumungspreis.
Für diesen Tag?
Für diesen Tag, für diese Stundenprodukte. Und den Preis bestimmt das teuerste Kraftwerk.
Ja. Was ja momentan, es hat sich ja ein bisschen umgekehrt, zeitweilig war es, oder lange waren es die Gaskraftwerke die teuersten Kraftwerke. Dann wurden die Kohlekraftwerke mal eine Zeit lang waren sehr teuer, weil da die CO2-Preise drauf waren und wir doch relativ billig das Gas aus Russland hatten. Und dann kam der Krieg gegen die Ukraine, die Gasversorgungskrise und da seither sind die Gaskraftwerke eigentlich die preissetzenden Kraftwerke oder gibt es noch welche, die noch teurer produzieren?
Ich glaube, Heizöl ist noch teuer. Also Öl, die kommen aber kaum zum Zug, weil wir genug Erneuerbare haben, dass wir gar nicht in die Bredouille kommen. Die
nur manchmal, so letztes Jahr gab es ja auch so Dunkelflautenphasen im Dezember.
Das ist natürlich schwierig, ja.
Da sind die, glaube ich, manchmal noch angefahren worden.
Wenn es richtig teuer wird, dann sind die dabei.
Okay. Aber du hast gesagt, okay, dann gibt es im Day-Ahead-Markt diesen Market-Clearing-Preis oder Markträumungspreis. Aber im Intraday-Handel ist das anders. Wie funktioniert das da mit der Preisfestsetzung?
Da lege ich meinen Preis fest und wenn ich der Bestbietende bin, dann nimmt den auch jemand. Also es wird nicht bestimmt, wer den teuersten Strom oder die teuersten Grenzkosten hat, sondern den Preis, den ich anbiete, der wird so weggenommen. Also man kann sich so gegenseitig
hochbieten.
Man kann sich so gegenseitig hochbieten.
Also du sagst jetzt, okay, ich biete jetzt hier noch in letzter Sekunde, keine Ahnung, 100 Megawatt PV-Strom. Aber den Preis, den machst du ja nicht.
Ich sehe ja, was die anderen bieten. Also ich sehe die Angebotsseite, ich sehe die Nachfrageseite und wie die Preise. Dann stelle ich mich an die oberste Stelle, weil ich dann denke, okay, der Nächste, der das auslöst, da bin dann ich dran. Mhm. Dann gibt es natürlich diese Roboter, die immer noch einen Cent sich drüber stellen und dann bietet man sich halt so gegenseitig hoch.
Aber die anderen bieten nicht PV-Strom an.
Auch.
Also ihr seid mit allen im Wettbewerb. Genau. Also ihr seid mit den Direktvermarktern im Wettbewerb.
Kraftwerke haben da teilweise auch, also meistens machen die ja langfristige Verträge, aber die haben natürlich auch kurzfristige Sachen. Dann virtuelle Kraftwerke handeln auch gerne. Dann die anderen ÜNBs.
Mhm. Achso, ihr seid auch mit denen quasi mit denen im Wettbewerb?
Ja, wir sind da im Wettbewerb um die Prämie, die es einmal im Jahr gibt.
Ah, okay. Das ist auch ein kleiner finanziell. Ist ein bisschen wie Pokerspiel,
ja,
ne?
Das macht doch Spaß. Ja.
Oh Gott, zocken mit Strom, das darf man gar nicht laut erzählen.
Nein, wir dürfen auch nicht zocken. Das ist auch noch eine gesetzliche Vorlage. Es darf nicht gezockt werden.
Ja. Aber das Ziel ist, oder der sportliche Ehrgeiz, den du dabei hast, ist, einen möglichst hohen Preis für ein
Verkauf zu kriegen.
Viertelstundenprodukt, oder ist es ein Stundenprodukt?
Ja, sowohl als auch.
Sowohl als auch. Möglichst hohen Preis irgendwie zu erzielen.
Ja.
Okay. Und jetzt haben wir dieses Phänomen, was ja auch immer wieder durch die Medien geht und zugegebenermaßen auch gravierender wird, das Phänomen oder Problem der negativen Strompreise. Also irgendwann kriegst du kein Geld mehr dafür, sondern
du musst noch was bezahlen, um deinen Strom loszukriegen.
Wie funktioniert das denn?
Also es ist in den Mittagsspitzen im Sommer tatsächlich so, dass so viel produziert wird, dass gar keiner mehr den Strom haben möchte und dann springen vielleicht Pumpspeicherkraftwerke ein, Batterien.
Oder wird ja auch ins Ausland dann verkauft, weil wir noch gar nicht so viel Pumpspeicher haben in Deutschland, ne?
Ja, leider nicht. Mhm. Das wird sich auch nicht ändern lassen. Genau, der geht auch ins Ausland, der geht über die Grenzen. Wenn Kapazitäten da sind, dann...
Und das heißt, da gibt es dann Marktteilnehmer, die sagen, ich nehme den Strom, aber nur, wenn du hier nochmal ordentlich was drauflegst.
Genau.
Also. Und das ist natürlich bitter, ne?
Das ist ganz unschön, auch für den persönlichen Ehrgeiz ganz bitter.
Und ist das dann auch Stress?
Das ist Stress, ja. Am Wochenende, wenn man eine große Menge hat, man kriegt seinen Strom nicht los, muss gucken, wo man den hinschiebt. Das ist
aber schön. Zum Glück ist es ja, ich klopfe jetzt hier mal auf Holz, bisher ist es ja immer noch gelungen, Abnehmer zu finden für den Strom. Es kann natürlich auch eben die Situation eintreten, dass es gar keinen Abnehmer mehr gibt. Und das ist natürlich dann ein Problem für die Systemstabilität.
Genau.
Ist jetzt aber nicht unser Thema heute hier im Podcast. So, jetzt kommen wir mal auf die andere Seite. Also du verkaufst nicht nur den Strom aus erneuerbaren Energienanlagen, das ist aber auch der einzige Strom aus konventionellen Kraftwerken.
Nee, damit haben wir gar nichts zu tun.
Genau. Wie ist denn das mit Biogasanlagen eigentlich?
Die haben wir auch im Portfolio, aber die laufen permanent. Also da gibt es keine
Preisspitzen.
Die sind nicht flexibel, die laufen nebenbei. Die werden auch nicht gesteuert, also die laufen immer.
Ja, und die haben ja auch eine feste Einspeisevergütung, gesetzlich festgelegten Preis. Also da muss man quasi nichts tun groß.
Die werden sie der Head mit dabei. Laufen da durch.
Unspannend also.
Genau, die kommen eigentlich gar nicht hören.
Dann gibt es ja noch geringe Mengen, bei uns ja wenig, ne? Aber in anderen Regionen ja mehr. Es gibt ja auch noch Wasserkraftwerke. Mhm. Die heißen die Laufwasserkraftwerke. Ja. Haben wir die auch im Portfolio?
Ich überlege gerade, ob es in unserer Region ist.
Also wenn die Pumpspeicherkraftwerke, haben wir ja zwei.
Die sind aber nicht in unserem Portfolio, die haben ihre eigenes. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, durften wir mit denen noch nachjustieren. Das war ganz lustig, da hat man dann angerufen und hat gesagt, jetzt pumpen, jetzt turbinieren. Ja. Aber das haben sie uns irgendwann weggenommen, leider. Die machen ihr eigenes Ding.
Ah, okay. Ja. Gut, du hast eben ganz das Stichwort gesagt, anrufen. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die ganzen technischen Geräte an deinem Arbeitsplatz, diese 8 Bildschirme da. Und Telefon. Also läuft da manchmal auch noch was über Telefon, sodass ihr irgendwo anruft und sagt, hier, hör mal, ich brauche da noch mal ein bisschen mehr oder?
Ja, also das aber auch nur, wenn alles ausfällt und ich ganz dringend Strom brauche, dann haben wir auch Verträge mit Handelshäusern, die Kraftwerke im Hintergrund haben und die können dann auch noch mal. Aber da kriegt man die schlechtesten Preise. Also wir können die so ein bisschen gegeneinander ausspielen, weil wir früher hatten wir nur eins, da mussten wir das nehmen oder nicht und das wussten die auch. Und jetzt haben wir mehrere, die wir anrufen können und da können wir auch noch mal. Aber das ist also wirklich nur, wenn alles andere ausgefallen ist. Weil das soll ja so transparent wie möglich sein und so bilaterale Absprachen sind halt nicht transparent.
Ja. Was für einen, ja für Laien so wahnsinnig schwer zu verstehen ist, ne? Also ihr macht da eure Stromverträge und dann ist festgesetzt, wie der Strom zusammengesetzt ist zu einer bestimmten Zeit. Das heißt auch, welche Kraftwerke liefern denn da? Und dann müssen Kraftwerke nach diesen Vorgaben des Strommarktes, fahren die entweder rauf oder fahren die runter. Und das muss ja alles relativ schnell gehen. Ist ja nicht so, du rufst da an, sagst, du, wir brauchen da in einer Stunde Strom. Und dann sagt der dein Gegenüber, boah, da muss ich erstmal meine Leute zusammentrommeln, die haben auch gerade Feierabend, die müssen da noch reinkommen. So geht das ja nicht, ne? Der Strom muss ja exakt zur richtigen Uhrzeit da sein. Das ist also bei den fossilen Kraftwerken, insbesondere die Gaskraftwerke, die sind ja in einer ständigen Bereitschaft, weil die sich dem Angebot flexibel anpassen müssen.
Genau, die können, also es gibt andere, die haben Anfahrzeiten, längere oder generell feste Laufzeiten und Abfahrzeiten. Also Gaskraftwerk kann relativ flott.
Also Braunkohlekraftwerke sind halt längere Vorlaufzeiten, ne? Das ist ein bisschen schwieriger, die jetzt extra anzufeuern. Also klar, man kann die hochfahren, wenn sie schon in Betrieb sind, kann man sie hochfahren, ein bisschen runterfahren, aber sind eigentlich sehr schwerfällig. Am schwerfälligsten sind ja die Atomkraftwerke, haben wir ja nicht mehr in Deutschland. Aber und die Gaskraftwerke, weil da Turbinen sind, die kann man ganz schnell hoch und runterfahren. Flexibelsten Kraftwerke. Gut, jetzt wechseln wir mal die Seite. Wir als 50 Hertz müssen auch Strom an diesem Strommarkt kaufen. Da sagt man sich auch, na, das ist ja Quatsch eigentlich, ne? Die sitzen ja an der Quelle, die müssen ja nur an ihre Leitung rangehen und dann haben die ja Strom. Das ist aber sehr laienhaft.
Das wäre auch ein bisschen Diebstahl.
Wäre Diebstahl, genau. Wir müssen an diesem Strommarkt auch Strom kaufen. Warum?
Wir haben ein Portfolio, das sind die Netzverluste. Also durch den Transport geht Energie verloren.
Also weil unsere Leitungen, das geht ja über Freileitung, weil genau. Die warm werden, sind Wärmeverluste.
Energie abgeben, genau.
Genau. Und also das, was vorne eingespeist wird, kommt blöderweise nicht alles zu 100% hinten raus, sondern so 5% gehen unterwegs so verloren.
Genau, das decken wir einmal langfristig ab. Da beschäftigt sich eine Abteilung damit, die rechnet aus, was wir am Futures-Markt einkaufen müssen. Und dann haben wir natürlich auch Day-Ahead-Prognosen, wie viel Strom wird durch die Leitung laufen, was wird davon verloren gehen. Also das ist bestimmt eine unglaublich komplizierte Rechnung mit Temperaturen und
auch da spielen die Prognosen ja wahrscheinlich wieder eine Rolle, die Wetterprognosen, weil
wenn die Windfront nicht kommt, dann ist die Leitung nicht ausgelastet. Genau. Dementsprechend verliert sie weniger. Ja.
Oder wenn es kalt ist im Winter, ne, wird die Leitung automatisch gekühlt. Hast du auch geringere Netzverluste, wenn es draußen irgendwie 35 Grad im Schatten ist, sind die Netzverluste auch unter Umständen höher. Also das muss alles irgendwie mit einberechnet werden.
Genau, die verkaufen wir dann auch Day-Ahead. Kaufen. Und Intraday natürlich müssen wir auch da relativ, also das ist auch ein großer Posten, das ist auch, was uns nachts am meisten beschäftigt, sind die Netzverluste.
Warum ausgerechnet nachts beschäftigt euch das nachts am meisten?
Na, nachts ist ja keine PV mehr am Start, deswegen ist das Portfolio relativ ruhig und da ist dann Netzverlust macht das meiste Gewicht in der Nacht.
Okay. Und das müsst ihr so ganz normal kaufen oder kannst du sagen, boah, ich habe jetzt hier gerade zu viel PV-Strom, da schiebe ich euch so. Das ist beides schön getrennt, ne?
Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Das EEG muss alles über die Börse laufen. Also früher haben wir auch Day-Ahead ein Portfolio nur gehabt und da haben wir alles zusammengemischt und dann haben wir das muss jetzt komplett getrennt sein und wir haben dann eben eine Verkaufs- und eine Kaufsposition. Die darf auf gar keinen Fall mehr vermischt werden.
Aber machst du das dann in Doppelfunktion? Also wenn du jetzt eine Schicht hast, machst du dann beides? Du verkaufst auf dem einen Bildschirm?
Genau. Ich habe das, teilweise matche ich das dann am Strommarkt auch, also am Intraday-Markt. Da stelle ich dann gleichzeitig eine Kauf- und eine Verkaufsorder ein und handle ich mit mir selbst.
auch schön. Ja. Aber wir hatten ja vorhin das schon mal kurz angesprochen, diese Phase, wo wir die sehr, sehr hohen Strompreise hatten, ausgelöst durch diese Gasmangelkrise, hatte ja für uns auch unschöne Konsequenzen. Wozu hat das geführt, dass die Strompreise plötzlich so hoch waren?
Ja, das hat den Handel natürlich sehr teuer gemacht. Und unseren Bonus haben wir dann auch nicht bekommen. Also der besthandelnde ÖNB, der kriegt jährlich einen Bonus ausgeschüttet, aber nur, wenn die Differenzkosten in einem bestimmten Rahmen bleiben. Und die waren dann natürlich so hoch, dass das auch nichts geholfen hat, dass wir auf dem hohen Niveau sehr gut gehandelt haben. Naja.
Also wir mussten eben für unsere Netzverluste dann in diesem einen Winter viel mehr Geld bezahlen als zu normalen Zeiten, ne?
Ja,
obwohl also die Preise waren die Summe der Netzverluste ist irgendwie gleich, also ist die gleiche Strommenge mehr oder weniger gewesen, aber also dadurch, dass wir es eben teuer am Strommarkt dann die Netzverluste ausgleichen mussten, hat das dann wiederum durchgeschlagen auf die Redispatch-Kosten und so weiter, die auf die gesamten Kosten für das Engpassmanagement, die sind ja in so einem Posten zusammengefasst, sodass das da sehr hohe Kosten verursacht hat. Und diesen Strom, den wir da einkaufen, erfolgt das nach irgendwelchen Kriterien außerhalb des Preises oder geht es auch danach, möglichst billig einzukaufen? Wir kaufen jetzt nicht nur Ökostrom, ne?
Wir wissen gar nicht, was wir kaufen.
Ah.
Also es gibt auch einen Markt, wo man so wirklich nur grünen Strom kaufen kann. Mhm. Oder den wollen sie zumindest designen, da stecke ich gerade nicht so drin. Aber nee, wir wissen gar nicht, was wir kaufen. Das ist ein Mix.
Du machst ja diesen Job schon relativ lange, ne? Wie lange bist du schon? Seit 10 Jahren?
15.
15 Jahre. Wow. Da kann man natürlich auch mal so vergleichen, ne? Wie war das so vor 15 Jahren? Wie das ist das jetzt? Was hat sich denn da so in deinem Alltag geändert? In deinem Job?
Ist alles geändert? Viel, viel schneller geworden. Wir haben viel mehr zu tun. Also früher hatten wir zwar riesige Mengen, aber es gab nur Stundenprodukte, es gab nur einen Markt. Es hat sich wirklich ganz viel geändert am Strommarktdesign. Mhm. So dass es aber auch immer spannend geblieben ist. Also ich dachte am Anfang so, ah, das mache ich 2 Jahre, dann gucke ich mir was anderes an. Aber der Job wird einfach nie langweilig, weil sich immer so viel ändert.
Warum hat man denn das eingeführt, dass eben immer mehr Produkte auf den Markt kamen oder immer mehr Produkte am Strommarkt gehandelt werden und diese Produkte auch immer enger an den oder dichter an den Liefertermin heranrücken? Warum ist das? Man hätte doch bei dem alten System bleiben können, wenn ihr euch da, wenn das alles so entspannt war, warum hat man es nicht einfach so gelassen?
Also damals hatten wir unglaublich riesengroße Dispatchmengen auch. Aber nee, die Erneuerbaren machen das natürlich, mit denen muss man flexibel sein. Und also ein Kraftwerk, das lässt man laufen, das ist vorhersehbar, aber Wind und Sonne, die kommen, wie sie wollen manchmal. Und da muss man natürlich auch schnell reagieren können und auch innerhalb der Stunde Änderungen abfangen.
Mhm. Und das ist auch schon das Wesentliche, was sich jetzt geändert hat in der Vergangenheit. So, wenn wir jetzt nochmal nach vorne gucken, ich meine, vielleicht willst du es jetzt nicht mehr 15 Jahre noch machen, weiß nicht, deine persönliche Zukunftsplanung auch. Aber was schätzt du denn, was kommt da im Stromhandel jetzt noch auf euch zu? Denn das erklärte Ziel ist ja, dass man zumindest irgendwie bilanziell 100% des Strombedarfs aus Erneuerbaren gedeckt wird. Das wird so hundertprozentig nie funktionieren, weil man immer irgendwelche regelbaren Kraftwerke noch braucht, um zu steuern oder auch um Lücken, um Dunkelflauten oder so zu überwinden. Perspektivisch vielleicht mal Wasserstoff. Aber also das heißt, der Anteil der Erneuerbaren steigt von Jahr zu Jahr. Was bedeutet das für den Stromhandel?
Immer größere Herausforderungen, also fürs Netz auf jeden Fall. Und Stromhandel muss immer kleinteiliger werden. Wird er auch. Also wir gehen jetzt auch runter von Stunden auf Viertelstundenprodukt in der Auktion. Ich glaube, 11. Juni ist der Stichtag.
Also es gibt jedenfalls, was deinen Job anbelangt, ziemlich viele Herausforderungen noch, die da auf euch zukommen. Wird es dann im Einzelnen auch dazu führen, dass du dann zukünftig nicht nur 8 oder 9 Bildschirme hast, sondern dann noch mehr Bildschirme, weil es so komplex wird? Oder reichen die?
Das weiß ich nicht. Wir kriegen jetzt erstmal ein neues Portfolio-Management-System, das dann auch automatisch handeln kann. Und dann beschäftigen wir uns weniger damit, die Mengen an den Markt zu bringen, sondern die optimal irgendwie vorzubereiten und eine Strategie zu überlegen, wie man am besten.
Also du musst gar nicht mehr dann selber unbedingt aufs Knöpfchen drücken, sondern das ist bei Finanzprodukten funktioniert das ja schon längere Zeit so, ne, dass da nicht.
Es gibt auch schon genug am Strommarkt, die das machen. Also ich glaube, die überwiegende Menge ist da schon so.
Schon unterwegs. Automatisiert. Ja. Spannend, ja. Dass am Ende das trotzdem funktioniert, dass der Strom zuverlässig aus der Steckdose kommt, gleicht einem kleinen Wunder, wenn man sich das anguckt. Ja, vielen Dank, Katharin, für diesen Einblick in den Börsenstromhandel am Spotmarkt. Aber es gibt eben, wir hatten anfangs drüber gesprochen, noch mehr Strommärkte. Zum Beispiel den Markt für Regelenergie. Und über diese anderen Märkte darüber mehr in den kommenden Folgen Strom zum Anfassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.